die urchristliche Gemeinschaft geprägt haben. Aber dazwischen gibt es unglaublich viele Helden der zweiten Reihe. Und das Spiel unserer Nationalmannschaft gestern hat mir echt einen Gefallen getan. Denn wer hat die Tore geschossen? Ein Ersatzspieler. Genau, er hat die Tore gemacht. Ein Held der zweiten Reihe. Er saß auf der Ersatzbank. Er war in der Nationalmannschaft noch nie in der Startelf. Ist noch nie in Betracht gezogen worden, weil andere den Vortritt bekommen haben für ihn. Und da ist es aber nicht nur in der Nationalmannschaft so gegangen, sondern schon vorher. Er sollte auch in anderen Vereinen schon ausgemustert werden, weil er zu schwerfällig ist, weil er zu viel Gewicht mitbringt, weil er nicht so beweglich ist, weil er vielleicht nicht so schnell rennen kann, weil er zu klein ist. Hat er alles gehört in seinem Leben und schon durchgemacht. Und ausgerechnet er genießt momentan von wahrscheinlich ein paar 80 Millionen Deutschen das Vertrauen, dass er sagt, wenn es einer kann, dann er. Alle anderen haben noch nicht so geliefert, aber er kann es momentan nicht nur als Einwechselspieler wahrscheinlich. Und genau das, was vorher dieses zu schwer war, rettet ihn jetzt. Er weiß jetzt, seinen Körper einzusetzen. Er kann andere als Verteidiger einfach mit seinem Körper so ein bisschen aus dem Tritt bringen. Und wenn du als Verteidiger versuchst, gegen ihn anzukämpfen, du hast einfach keine Chance. Wenn da 90 Kilo kompakte Masse auf dich zukommen und er den Ball am Fuß hat, den trennst du nicht einfach, den kriegst du nicht einfach wie in, wollte ich jetzt sagen, Joshua Kimmich ein bisschen aus dem Tritt bringen. Das schaffst du bei ihm einfach nicht. Und das ist gut so. In gewisser Weise ist er in der Stelle unstoppable. Aber er ist ein Held der zweiten Reihe. Er ist nicht einer, bei dem das vorgezeichnet war. Er war an keiner großen Fußballakademie. Er hat bei nicht glamourösen Vereinen oder Nachwuchsmannschaften gespielt. Ist ein Werder Bremen-Fan hier? Ich möchte euch nicht Unrecht tun. Aber er war bei Werder Bremen und das ist nicht der glamouröseste Verein in Europa. Und er ist aber mittlerweile dort angekommen, als, würden wir sagen, fast Held der zweiten Reihe. Und in der Apostelgeschichte, das, was wir sehen, diese große Bewegung von einem kleinen Haufen zerstreuter Christen, die ängstlich waren, bis hin zu einer Bewegung, die das ganze Römische Reich eingenommen hat, gab es unzählige Helden der zweiten Reihe, die das bewirkt haben, von denen wir kaum etwas lesen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht und so ein paar Sachen ausgegraben über diese Helden der zweiten Reihe. Ihr werdet jetzt eine Reihe von Namen hören. Manche kennt ihr vielleicht, andere kann man nicht mal den Namen richtig aussprechen. Und wieder andere weiß vielleicht niemand, dass es die so richtig gibt und denkt so, hä, in der Apostelgeschichte habe ich doch noch nie gelesen in diesem Bibelbuch, dass es die Leute gibt. Und ich habe mal versucht herauszuarbeiten, was ist das, was diese Helden der zweiten Reihe auszeichnen? Was ist das Besondere? Was macht sie zu Helden, die man vielleicht damals überhaupt nicht so wahrgenommen hat? Die einfach so, ja, die haben halt ihren Job gemacht. Lydia, eine Frau, eine Geschäftsfrau, Purpurhändlerin und Aquila und Priscilla. Die habe ich mal so in eine Kategorie gepackt, denn das waren die Leute mit der offenen Tür. Lydia war diejenige, die die Apostel aufgenommen hat bei sich zu Hause. Sie war an einer Gebetsstätte, die haben ihr das Evangelium erzählt. Und die hat dann gesagt, okay, krass, ich glaube das, ich kann mir das echt vorstellen. Sie hat an Jesus geglaubt, hat sich taufen lassen mit ihrer Family, mit ihrem Haus, wahrscheinlich auch mit ihrer Firma. Ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben. Gesagt, zock alle rein ins Wasser hier. Chef sagt, taufen alle, los geht's. Und dann hat sie die Apostel gesagt, hey Leute, ich habe ein großes Haus. Nutzt das doch als Base, als Homebase für eine neue Gemeinde, die ihr gründen wollt in Philippi. Sie war diejenige, die das Haus und das Herz aufgemacht hat. Aquila und Priscilla genauso in Korinth. Das waren auch Unternehmer, waren Zeltmacher, die waren Kollegen von Paulus. Paulus war so Teilzeitapostel, wollte ich fast sagen. Er hat einen richtigen Beruf gehabt, hat mitgearbeitet, war auch Zeltmacher. Und wieder haben sie in ihrem Alltag, und deswegen Gastfreundschaft und Alltagsmut, ganz normal gelebt, haben ihren Job gemacht. 9-to-5 gab es damals noch nicht, aber irgend sowas, wie man halt gearbeitet hat. Und dadurch ist Gottes Reich gewachsen, entstanden. Paulus hätte in Philippi und Korinth, zwei große Wirkungsstätten von ihm, wahrscheinlich nie so erfolgreich sein können, wenn es nicht die Leute gegeben hätte, die man aber erstmal so ein bisschen mit der Lupe suchen muss. Daneben gibt es noch weitere. Wir lesen von Barnabas, der mit dem weiten Herz der Ermutiger. Barnabas ist echt so ein interessanter Typ. Barnabas war derjenige, der ja irgendwie sich auf Saulus oder Paulus eingeschossen hatte. Alle anderen, die haben so gedacht, Moment, das ist dann, der ist nicht so ganz Ich wollte sagen koscher, aber das wäre völlig das falsche Wort. Der war es ja wahrscheinlich. Aber Paulus, ey, der ist uns nicht geheuer. Der Typ, der hat uns doch alle verfolgt. Und Barnabas war aber derjenige, der Paulus in der Anfangszeit unter seine Fittiche genommen hat. Und der gesagt hat, hey Paulus, ich glaube, da geht was mit dem. Gott hat da was mit ihm vor. Und sein Name heißt eigentlich Josef. Aber von den Aposteln wurde er liebevoll Barnabas genannt. Nicht getauft, sondern einfach nur genannt. Und sein Name ist, hat er nicht umsonst bekommen. Denn Barnabas heißt Sohn des Trostes, Sohn der Ermutigung. Und wahrscheinlich war er ein Mensch, der hat sich wahrscheinlich nicht in den Vordergrund gerückt. Aber das ist einer, der in der Gruppe auf jemanden zugeht und ihm vielleicht einfach die Hand auf die Schulter legt. Mehr nicht. Und was passiert dann, wenn dir jemand die Hand auf die Schulter legt? Du spürst eine Wärme, du spürst angenommen sein, du wendest dich selbst zu und merkst, es ist jemand da für mich. Das ist Barnabas, der ist da für andere. Und dann geht das Herz auf. Vielleicht redest du dann, vielleicht teilst du etwas. Und wenn so jemand fragt, mit der schweren Hand auf dem Rücken, liebevoll, wie geht's dir denn? Dann antwortest du. Und dann bringst du etwas von dir zum Vorschein, was du vielleicht gar nicht selbst weißt, was in dir drin ist. Vielleicht sprudelt es dann aus dir heraus, vielleicht kommt eine Träne und du merkst einfach, boah, okay, Barnabas, Mensch, ich habe da was ich loswerden wollte. Barnabas war einer, der die Gemeinde groß gemacht hat. Er hatte keine Angst vor Paulus, vor dem Rohmetall, um es mal so zu sagen. Paulus war echt ein roher Typ. Der war nicht fertig, der war nicht raffiniert, der war nicht gereinigt, als er in die erste Gemeinde reinkam. Da musste echt viel passieren, da braucht es viel Gnade und Barnabas war so einer. Zwei weitere Leute, also Barnabas nochmal zurück bitte, die beiden Worte unten. Treue und Beziehungsarbeit, er war treu, er war menschentreu. Er ist dran geblieben an Menschen und hat einfach in Beziehungen investiert. Vielleicht habt ihr auch solche Leute in eurem Leben gehabt. Und habt sie momentan, die in euch investieren, die dranbleiben, die mit der Hand auf der Schulter, die mit dem Nachfragen, die nicht mit leichten Antworten zufrieden sind. Die nächsten beiden, das sind solche, wo der Name gar nicht so leicht über die Zunge geht. Epaphroditus und Tychikus. Das sind so zwei unsichtbare Gestalten, so manche würden vielleicht sagen Logistiker. Die waren nicht wirklich im Vordergrund. Epaphroditus hat Paulus eine Spende gebracht ins Gefängnis, damit er leben konnte, damit er sich versorgen konnte, damit er was zu essen hatte. Also Gefängnis war damals nicht all-inclusive plus Flatrate-TV, sondern es war echt mies. Da musstest du dich selbst versorgen. Wenn du keine Leute hast, hast du nichts gegessen. So einfach war das. Und Epaphroditus war für Paulus da und hat sein eigenes Leben sogar für ihn aufs Spiel gesetzt. Also er war einfach da. Er hat Hingabe gelebt, Loyalität. Und genauso Tychikus, auch einer, den man, es gibt nur eine einzige Erwähnung von Tychikus, zumindest habe ich nur eine gefunden, vielleicht findet ihr noch mehr. Einfach kurz erwähnt, Epheser 6, Vers 21, am Ende von Epheserbrief, Tychikus, mein treuer Diener. Und das war alles. Aber was er alles getan hat, was er alles mitgeschwungen hat bei ihm, das findet man gar nicht. Aber man merkt, dass Paulus ohne diese Leute nie hätte diese Arbeit, diesen Dienst machen können, den er gemacht hat. Gott misst unseren Erfolg nicht an irgendwelchen Klicks. Gott misst unseren Erfolg nicht an Likes, an Sichtbarkeit, sondern in Treue. Und es kann jedes Gebet im Stillen sein. Das kann jedes Mal sein, wenn ich einen Stuhl richtig hinstelle. Das kann sein, wenn ich eine Tasse richte, wenn ich abwasche oder irgendwas mache. Das ist das, was Gott sieht, was Gott wahrnimmt und wodurch die Apostelgeschichte, wie wir sie heute lesen, erst möglich geworden ist. Dann als nächstes eine Frau, Tabitha. Die kommt in der Apostelgeschichte zu einem für sie ungünstigen Zeitpunkt ins Spiel, nämlich als sie stirbt. Und dann plötzlich, als sie stirbt, erfahren Leute, was sie gemacht hat, was sie getan ist, was sie getan hat. Sie ist jemand, die war voller guter Werke, voller Almosen. Und als die Apostel dann an das Sterbebett gekommen sind, haben die Frauen und die Nachbarn ihnen gezeigt, was Tabitha für sie genäht hat. Sie hat sich einfach für die anderen eingesetzt, hat ihnen praktisch geholfen. Und Tabitha hat nicht durch große Reden die Stadt verändert, in der sie gelebt hat, sondern mit Nadel und Faden. ganz praktisch, absolut unspektakulär. Wo man denken würde, Moment, also wenn ich jetzt eine Biografie schreibe, muss sie da mit rein? Ja, sie muss mit rein, weil sie auferweckt worden ist von den Toten. Aber für die Menschen um sie herum steht etwas hinter dieser Frau. Nicht nur, dass sie wieder lebendig ist, sondern das, was sie für die anderen gewesen ist. Denn bevor ich für jemanden etwas tue, bevor ich Nadel und Faden in die Hand nehme und für sie etwas nähe, vielleicht hat sie Maß genommen. Vielleicht hat sie den Menschen Tipps gegeben, wie sie schöner sind. Vielleicht war sie einfach für sie da. Und sie hat mit Sicherheit gesehen, du brauchst was, dir fehlt was. Und nicht von oben herab, sondern sie hat ihnen gedient. Sie hat Stoff genommen, hat ihn geschneidert, hat Kleider genäht. Für sie, mit ihren eigenen Händen, etwas für die Menschen um sie herum getan. Eine Heldin der zweiten Reihe. Und dann als nächstes Ananias von Damaskus. Ey, das ist ein Typ, das kann ich euch sagen. Wenn ich so von Gott dieses Gebet oder diesen Traum bekommen hätte, den er bekommen hat, ich hätte wahrscheinlich erstmal eine Fastenzeit oder sowas eingelegt. Aber er hat gehandelt. Er hat nämlich von Gott den Auftrag bekommen, ey, Ananias, pass mal auf, Hananias oder Ananias, in dem Fall egal. Es gibt so einen Mensch, ich glaube, du hast von dem gehört, der heißt Saulus. Ich habe was mit dem vor. Und Hananias weiß, okay, der Typ ist so krass. Als Stephanus gesteinigt wurde, stand er da und hat die Klamotten gehalten und war völlig einverstanden mit dem, was passiert. Das ist keiner, wo du denkst, okay, das ist ein treuer Diener Gottes, das ist ein Eiferer gewesen, dieser Saulus. Und dann sagt Gott zu Hananias in einem Traum, in einer Vision und sagt, hey, ich habe was mit dem vor, geh zu ihm hin. Und ich kann mir echt vorstellen, dass Hananias denkt, ey, Moment. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber irgendwas hier kommt mir komisch vor. Apostelgeschichte 9, Vers 10 heißt es, in Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er, ja, Herr, antwortete dieser, steh auf und geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas. Frage dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet nämlich und hat in einer Vision einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen könnte. Herr, entgegnete Hananias, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier ist er von den hohen Priestern bevollmächtigt worden, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sagte, geh nur, denn gerade ihm habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, jetzt wird's krass, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also entweder er ist gehorsam und hat seinen Kopf ausgeschalten, Hananias, ist da einfach hingesagt, okay Gott, weil du es bist, ne? Deswegen mache ich das. In mir dreht sich alles rum, aber weil du es bist, mache ich das. Vielleicht, und das vermute ich, vielleicht hat aber auch ein Hananias ein Potenzial gesehen und gesehen, Moment, ey, wenn das Gott ist, wenn das passiert, wenn der zum Glauben kommt und wenn das wahr ist, wenn Gott wirklich das, was ich hier vor meinem geistigen Auge sehe, wenn das in Erfüllung geht, ey, dann passiert hier was Großartiges. Und man kann jetzt denken, die Apostelgeschichte, Paulus hat so viel dazu beigetragen, aber derjenige, der die Hebamme für Paulus gewesen ist, das ist der Hananias. Er war derjenige, der ihm die Hände aufgelegt hat mit den Worten, mein Bruder. Vorher waren die Spinne Feind. Er war der Mörder gewesen, er war der Verfolger gewesen. Und er überwindet das alles, was er im Herzen hat, überwindet er. Sämtliche Vorurteile, und die waren nicht unbegründet. Er überwindet die einfach, geht auf ihn zu und spricht im Glauben, im Vertrauen auf Gott das aus, was Gott ihm gesagt hat. Völlig absurd, weil es keine Anhaltspunkte gab, dass der Saulus jetzt bekehrt ist. Ein Hoch auf Bekehrung, Hammer, richtig gut. Aber für Hananias war das noch nicht sichtbar. Erst kurz später merkt er dann, der ist nicht mehr so fuchsteufelswild wie vorher. Der will niemand mehr umbringen. Im Gegenteil, der sitzt hier, obwohl er vorher gedacht hat, er weiß alles und sieht alles, ist er momentan blind. Hananias, Treue Achso, ihr habt schon weitergeklickt. Eine weitere Heldin der zweiten Reihe, Phoebe, eine unsichtbare Supporterin. Sie wird von Paulus nur ganz kurz erwähnt am Ende des Römerbriefes. Aber er dankt ihr. Sie war eine Diakonin in einer Gemeinde in Kenchrea und sie hielt Paulus den Rücken frei. Finanziell, organisatorisch, logistisch. Mehr nicht. Aber es wird erwähnt. Es ist wichtig. Sie war da an Stellen, wo Paulus unbedingt es gebraucht hat. Keine Gemeinde, keine Bewegung, kein christliches Werk, vielleicht auch keine Firma funktioniert ohne die Menschen, die organisieren, die Finanzen verwalten, die vielleicht E-Mails beantworten, Post managen, Logistik stemmen. Und an Phoebe sieht man, strukturelle und unterstützende Arbeit ist zutiefst geistliche Arbeit. Es ist geistlicher Dienst. Vielleicht denken solche Leute, die in so einem Dienst drinstehen, alles andere als daran, dass sie irgendwann mal im Römerbrief vorkommen würden, wo wir sagen, Römer, boah, theologisches Schwergewicht, Gravum, kapiert kein Mensch, wenn man so einfach nur liest, sondern du musst dich richtig reindenken und von Gott leiten lassen. Aber in diesem Brief, in dem theologisch schwergewichtigen Römerbrief, kommt eine Phoebe vor, die wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem verstanden hat, was auch gar nicht notwendig ist. Aber ihr wird dort in diesem Brief gedankt für das, was sie tut, weil sie etwas dazu beigetragen hat, dass er überhaupt entstehen konnte und dass die Gemeinde gebaut werden konnte. Und dann gibt es noch einer. Und den habe ich ganz bewusst mit drangenommen, weil wir von dem nicht mal den Namen kennen. Ein namenloser Familienretter. Es ist Paulus' Neffe, der Sohn seiner Schwester. Und das wird in Apostelgeschichte 23 beschrieben. Paulus ist in einer Burg, in einem Schloss inhaftiert. Das klingt romantisch, wenn er in einer Burg ist, aber er war dort im Kerker, im Knast. Und sein Neffe, wahrscheinlich noch ein Teenie, er hört, dass Leute einen Anschlag auf ihn vorhaben, dass sie Paulus beseitigen wollen, ihn umbringen wollen. Und was macht er? Der junge Mann, er geht als erstes hin, kommt da irgendwie, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, da reinzukommen zu Paulus. Er geht hin und er sagt Paulus Bescheid und Paulus nutzt dann seine Kontakte und seine Drähte zu den Regierenden und schließlich konnte durch den Einsatz von dem, sagt ihr es mir, Paulus gerettet werden, der Anschlag verhindert werden. Nur weil er den Mut hatte zur Wahrheit, weil er das, was er gehört hat, nicht einfach gesagt hat, oh, okay, hier passiert was, ich bringe mich mal lieber in Sicherheit und schreckt davor zurück. Sondern er geht in die Offensive. Er sagt Paulus, hey, hier ist was geplant, hier ist was im Busch. Das kann nicht werden. Oder kann nicht sein, das darf nicht sein. Er hat keine Lösung, aber er spricht das, was er sieht, an. Und das ist bezeichnend für ihn. Und vielleicht kennst du auch Leute, die man vielleicht übersehen würde, wo man sich nicht den Namen merkt, aber die Dinge ansprechen. Du bist nie zu jung, um ein Lebensretter zu sein im Reich Gottes. Das kannst du mit 8 Jahren, mit 18 Jahren, mit 80 Jahren und alles dazwischen. Keiner ist da zu jung für. Er war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hielt Augen und Ohren offen und er bewies richtig viel Mut. Er hat das einfach so getan. 2 Beobachtungen aus diesen Texten. Und damit lasse ich jetzt mal die Menschen so ein Stück weit hinter uns und wir gehen in diese 2 Beobachtungen rein. Gottes kraftvolles Wirken durch die Helden der zweiten Reihe. Wir würden nie davon erfahren, wir würden wahrscheinlich heute auch nicht hier sitzen, wenn es die Helden der zweiten Reihe nicht gegeben hätte. Vielleicht hast du selbst Menschen in deinem Leben, die einen Impact auf dich hatten, die dein geistiges Leben mitgeprägt haben, die deinen Weg zu Gott mitgeprägt haben, die vielleicht nirgendwo Erwähnung finden, aber die für dich Helden sind. Vielleicht bist du selbst jemand und sagst, hey, nee, die erste Reihe ist überhaupt nicht für mich groß, Zeugnis geben oder andere zu missionieren. Ey, komm, lass mal, das sind die anderen. Ich mache hier mein stilles Christsein groß auf Insta posten oder irgendwas. Lass das mal die anderen machen, sich im Mittelkreis zum Gebet versammeln. Ist richtig cool, unterstütze ich. Aber dafür reicht meine Reichweite einfach nicht. Ich habe hier so einen kleinen Circle of Influence, der ist ja überschaubar. Und genau diese Leute gebraucht Gott. Durch genau diese Leute wirkt Gott. Gott gebraucht dein Normal. Okay? Wie unsere Gemeindevision. Aus ganz normalen Menschen. Ja? Da fängt Gott an. Gott gebraucht das Normal. Und vielleicht willst du nicht normal sein, aber die meisten sind irgendwie Durchschnitt. Das musste ich auch für mich erst lernen. Ja, eigentlich an vielen Stellen bin ich einfach nur Durchschnitt. Ich versuche mich an manchen Stellen rauszupushen und schneller zu laufen oder was auch immer zu machen. Aber vielfach sind wir in einer Schnittmenge von Menschen, haben wir vieles mit anderen Menschen gemeinsam. Und natürlich, sorry, ich will niemandem Unrecht tun, natürlich, du bist von Gott begabte berufen, im Coaching würde man jetzt alle Stärken hervorkramen und so weiter. Aber manchmal muss man auch so sagen, boom, du gehörst zur Rasse Mensch, Punkt, so ist es jetzt erstmal. Gott gebraucht dein Normal. Und dann, Relevanz schlägt Prominenz. Es sind nicht die Prominenten, die Gottes Reich nach vorn bringen. Die auch. Aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, jetzt hier zu sein, ist so viel mehr wert, als erst einen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Und der Heilige Geist wirkt im Verborgenen. Durch jedes Gebet, was im Verborgenen gesprochen wird. Wenn du vielleicht zum 20. Mal dasselbe Gebet, für dieselbe Person, für dieselbe Sache betest, Gott wirkt im Verborgenen. Lass dich nicht davon irritieren, dass du nicht der Heiler bist, zu dem Leute in Scharen kommen, du einfach nur ein Gebet raushaust und Leute werden in Scharen geheilt. Möge es passieren, möge Gott diese Gabe in dir installieren. Aber auf dem Weg bis dahin, lass dich nicht davon irritieren. Lass dich nicht vom Teufel belügen, dass er sagt, Gott gebraucht nur die in der ersten Reihe. Gott gebraucht alle Menschen. Und dann die zweite Beobachtung. Bei allen diesen Leuten hat Gott durch den Alltag gewirkt. Im Alltag. Glaube am Sonntag ist schön. Gottesdienst feiern, yeah. Abendmahl, hurra, richtig gut, richtig gut, richtig gut. Aber die anderen 167 Stunden in der Woche, das ist das, wo Glaube geschieht. Und das ist auch das, wo Reich Gottes gebaut wird. Gemeinde, ja, wir bauen, wir investieren in den Gottesdienst, wir investieren in unsere Veranstaltung, aber Glaube, Reich Gottes wird durch den Alltag gebaut. Und Christsein ist untrennbar, das lernen wir in der Apostelgeschichte. Christsein ist untrennbar verbunden mit dem Alltag, mit dem Beruf, mit dem Zuhause, mit der Nachbarschaft. Dort wird der Glaube gelebt, dort, wo du zu Hause bist, in deiner Schulklasse, mit deinen Schulfreunden, wenn du Geburtstag feierst, wenn du Fußball spielst. Dort wird Glaube gelebt. Wie handelst du da? Wie agierst du da? Wo bringst du da Gottes Geschmack, sein Flavor rein in die verschiedenen Situationen? Gottesdienst ist kein Ort, sondern Gottesdienst ist ein Lebensstil. Darum geht es. Gottesdienst ist ein Lebensstil. Das ist so ein Mindset, was wir lernen. Wir gehen jetzt wenn die Ferien beginnen, übernächste Woche, gehen wir in die Sommerpause. Und auch in der Sommerpause gilt dieses Unstoppable, dieses Dinge gehen weiter. Die Kapelle schließt, aber die Gemeinde ist offen. Die Gemeinde bleibt offen. In unserer Sommerpause ist dein Alltag die Kanzel. Auch wenn es hier keine Predigt gibt, dein Alltag ist die Predigt. Dein Wohnzimmer oder deine Terrasse, dein Garten, was auch immer, dein Fußballplatz, das ist die Kapelle. Und deine Nächstenliebe ist die Predigt. Die spricht manchmal lauter, die berührt manchmal mehr, als meine Worte es vielleicht könnten. Weil der Heilige Geist in dir lebt, macht das Evangelium keine Sommerpause. Es bleibt einfach unstoppable. Und deshalb gibt es so für den bevorstehenden Sommer so ein paar Anregungen. Nächste Woche haben wir ja den Taufgottesdienst und ich mache gern vor dem Sommer noch so einen kleinen Push in die Sommerpause rein mit Anregungen und vielleicht auch so mit ein paar Challenges, wie man sich selber herausfordern kann für den Sommer, für die Sommerpause. Also vielleicht lässt du dich auf eine Lydia-Challenge ein. Weiß nicht, ob das für dich aufregend klingt jetzt. Such dir einen Namen auf, wo du sagst, ja, mache ich. Öffne dein Haus, wie Lydia. Sie hat einfach Leute zu sich nach Hause eingeladen. Hat gesagt, okay, hier ist mein Haus, hier ist meine Terrasse, hier ist mein Kühlschrank, hier ist meine Küche, hier ist meine, ich wollte jetzt sagen, Spülmaschine und Abwaschbecken, aber wie auch, was ihr teilen wollt, okay? Hier ist mein Haus, ich mache ein Stück weit von mir selbst auf, lade ein. Hananias Challenge. Ey, wenn Gott dir was aufs Herz legt, wenn Gott dir was sagt, nicht jeder Traum, nicht jeder Eindruck ist dazu da, dass du ihn sofort raushaust und rausposierst. Der ist erstmal für dich ein Eindruck. Aber manchmal ist es so, dass Gott dein Herz weitet. Und dass er dir aufs Herz legt, auf eine Person zuzugehen und du ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehen sollst. Ein bisschen etwas von dir preisgeben oder einen Eindruck weitergibst, wo du sagst, ich weiß jetzt nicht so richtig. Bleib safe, keinesfalls diese Worte der Herr spricht, ne? Das ist immer tabu in Eindrücken, die du von Gott bekommst. Geh nicht auf jemanden zu und sag, Gott hat mir für dich aufs Herz gelegt, das ist nicht gut. Aber zu sagen, hey, ich habe den Eindruck, das prüft das mal. Ich weiß nicht, wie das Hananias bei Paulus gemacht hat. Hananias Challenge heißt, mit Gottes Augen sehen. Andere Menschen mit Gottes Augen sehen. Und dafür offen sein, dass Gott vielleicht für eine andere Person etwas viel Größeres vorhat, im Sinn hat, als sie im Moment sieht. Vielleicht geht es darum, dass die andere Person sich so ganz klein sieht, verkrümmt sieht. Und du siehst aber, boah, in Gottes Augen sieht die Welt für dich völlig anders aus. Tabitha Challenge, wenn jemand Hilfe braucht, wisst ihr noch, sie ist diejenige mit Nadel und Faden. Barnabas Challenge, werde zum Ermutiger. Wie der Barnabas sich Leute unter ihre Fittiche genommen hat, werde zum Ermutiger. In der Sommerpause macht sich das gut. Überlegen, wer könnte Ermutigung brauchen? Urlaubskarten sind richtig cool oder E-Mails oder ein Anruf. Mach das in der Sommerpause, werde zum Ermutiger für andere Menschen. Oder ganz einfach Gott begegnen in, viele sind auf Camps unterwegs, Kids, ihr seid bei Camps und ich freue mich schon auf die ganzen Stories und das, was ihr einfach mitbringt und erlebt, was Gott dort tut. Wo Gott in eure Herzen spricht, wo ihr merkt im Lobpreis, ey, Gott ist da, wo ihr das im Miteinander merkt, wo ihr angesprochen werdet und vielleicht die ein oder andere Kind sagt, ey, ich möchte mit Jesus leben, ich habe mich schon mal entschieden oder will mich das erste Mal für Jesus entscheiden, möchte mit Jesus leben. Vielleicht begegnest du Gott auch in Einsamkeit und Stille. Vielleicht brauchst du auch erstmal Einsamkeit und Stille, um wieder hören zu können, um dich wieder anzupassen an Gottes Stimme. Oder Gott begegnen in der Nachbarschaft, gemeinsam mit Leuten feiern. Die WM bietet sich eigentlich richtig gut an, Leute einzuladen und mit ihnen gemeinsam zu feiern. Ob man zusammen Fußball guckt oder ob man vor oder hinterher gemeinsam grillt, ist ja alles denkbar und möglich, je nachdem, wann Anstoß ist. Vielleicht lernst du auch gut durch Predigten oder Podcasts. Es gibt so richtig viel gutes Zeug. Wir haben keinen Mangel an gutem Material, aber wir haben Mangel an Love Your Neighbor. Wer einen Podcast macht, der interessiert sich normalerweise auch relativ wenig für dich. Ich höre viele Podcasts und bewundere das und höre gerne zu und lasse mich inspirieren und lerne richtig viel davon. Aber was die Leute nicht machen, ist mal zu sagen, so Daniel, wie geht's dir denn eigentlich? Das macht kein Podcast und das ist auch völlig okay, wäre eine völlige Überforderung. Aber vielleicht wirst du zu so einer Person, die andere fragt, love your neighbor, für die Nächsten da zu sein. Vielleicht brunchst du mit anderen, vielleicht lädst du auf einen Spaziergang ein und begegnest so mit anderen und für dich selbst vielleicht Gott. Helden der zweiten Reihe. Und das wollte ich mit dieser Gottesdienstreihe Unstoppable nochmal landen. Gott gebraucht diese Helden der zweiten Reihe. Und es ist eine Lüge, wenn wir immer nur denken, dass diejenigen, die am hellsten scheinen, die sie am besten ausdrücken können, die am weitesten sichtbar sind, diejenigen sind, die Gott am meisten gebraucht. Gott gebraucht dich ganz genauso, da wo du stehst. Auch wenn du den Eindruck hast, hey, mein Licht leuchtet nicht sehr weit, ist vielleicht so ein kleines Feuerzeug. Auch wenn du den Eindruck hast, meine Reichweite ist super begrenzt, mein Publikum ist klein, aber Gott gebraucht dich dort, wo du bist. Vielleicht wirst du zu einem Held der zweiten Reihe für Menschen um dich herum. Ich möchte beten, bevor wir singen. Lass uns mal kurz aufstehen, so ein bisschen Luft werden, Luft machen ist ganz gut. Jesus, wir sehen in deinem Wort, wie du Menschen gebrauchst, die von sich selber gar nicht so überzeugt sind, dass sie Riesengroßes bewirken können. Aber die Apostelgeschichte, das Buch der Apostelgeschichte, das, was wir lesen, die Entwicklung in der ersten Christenheit, die Tatsache, dass wir heute hier sind, würde nie geschehen sein ohne die Helden in der zweiten Reihe. Unsere Kapelle, die wir genießen können, wie sie renoviert ist, gebaut ist, wäre nie durch Helden der zweiten Reihe gekommen. Viele Leute, die hier glauben, die dir nachfolgen, wären vielleicht nicht zum Glauben gekommen, wenn nicht Väter, Mütter, Großeltern gebetet hätten. Und dafür wollen wir dir einfach danken, Jesus, für die Helden der zweiten Reihe, die uns vorausgegangen sind. Und Jesus, ich bete, öffne uns die Augen, wo wir Helden der zweiten Reihe werden können. Ganz unspektakulär, aber wie wir auf diese Weise die Welt um uns herum verändern, weil du sie schon längst verändert siehst. Amen.